Stell dir vor, du könntest an Projekten arbeiten, die deine Karriere voranbringen und die Welt verändern. Dann entdecke Deal, ein familiengeführtes Technologieunternehmen, das leidenschaftliche Ingenieure und IT-Experten wie dich sucht. In unseren 5-Teil-Konzern Metall, Controls, Defense, Aviation und Metering erwartet dich ein spannendes Arbeitsumfeld. Ob digitale Transformation, Nachhaltigkeit oder Friedenssicherung, mach bei Deal, was dir wichtig ist. Werde Teil unseres Teams und gestalte die Welt von morgen mit Deal. Finde jetzt deinen Traumjob auf makeitworkatdeal.com.
Technik aufs Ohr. Der VDI Technik Podcast mit Sarah und Marco.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Heute sprechen wir über das Thema Second Life. Und zwar nicht das Computerspiel, sondern den innovativen Ansatz, wie man ausrangierten Batterien aus Elektroautos ein zweites Leben schenken kann.
Das Startup Voltfang aus Aachen hat sich genau das zur Aufgabe gemacht. Batterien aus E-Autos werden dort zu effizienten Energiespeichern umfunktioniert, die Strom aus erneuerbaren Energien speichern. Als Teil eines virtuellen Kraftwerks sollen diese Speicher sogar so leistungsstark sein, dass sie helfen könnten, das Kohlekraftwerk Weißweiler bis 2030 zu ersetzen. Da haben wir auf jeden Fall genauer mal hingehört und geschaut und wollen mehr darüber erfahren mit unserem Gast Roman Alberti. Er ist Geschäftsführer und Mitgründer von Voltfang. Ja, hallo, herzlich willkommen.
Hallo Roman.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Ja, Roman, bevor wir ins Detail gehen, kannst du uns kurz erzählen, wie die Idee zu Voltfang überhaupt entstanden ist und wann vor allen Dingen auch?
Klar, das mache ich gerne. Die Idee ist mittlerweile vor 5 Jahren entstanden und dabei war es aus unserer Uni heraus, haben wir Voltfang gegründet und hatten uns sogar 5 Jahre zuvor zusammengesetzt und während des 2. Semesters gefragt, okay, was passiert eigentlich mit den ganzen gebrauchten Elektrofahrzeugbatterien? Wir hatten nämlich damals uns ein Wohnmobil gekauft mit ein paar Kommilitonen und damals dann eine PV-Anlage auf so aus den 80er Jahren, so ein Wohnmobil. Das hatten wir dann umgerüstet mit der PV-Anlage und hatten uns dann überlegt, wie können wir denn noch autarker werden? Weil eine PV-Anlage bringt ja erstmal Strom tagsüber, aber dann, wenn wir irgendwie beispielsweise mal auf ein Festival gefahren sind oder so, war die Frage, was machen wir denn nachts? Da haben wir noch keinen Strom. Und da haben wir, wie wir damals alles gemacht haben, bei eBay Kleinanzeigen nach Batterien geguckt und haben gesehen, es gibt extrem viele Batterien von Tesla auf eBay Kleinanzeigen. Und so kam das dann, dass wir uns gefragt haben, was passiert denn eigentlich mit den Elektrofahrzeugbatterien? Und dann nach dem Studium haben wir unsere Masterarbeiten und Bachelorarbeiten in die Richtung geschrieben. Und dann habe ich mit 2 Kommilitonen Voltfang gegründet mit dem Grundgedanken, was mit den Elektroautos passiert und mit den Fahrzeugbatterien. Und dann haben wir uns überlegt, wo kann man sowas wirtschaftlich gut einsetzen? Und dann kamen wir auf Gewerbe und Industriebetriebe.
Mhm. Okay, ja, klingt alles sehr logisch nachvollziehbar. Ja. Ja, was macht denn das Konzept Second Life für Batterien so besonders? Ne? Also statt sie zu recyceln, den ausrangierten Batterien sozusagen ein weiteres Leben zu schenken, kannst du da noch ein bisschen mehr zu erzählen?
Klar, das Grundkonzept Second Life bedeutet erstmal die Wiederverwendung von Automobilbatterien. Und da gibt es hauptsächlich 2 Stränge. Vor allem in der Anfangsphase haben wir uns gefragt, okay, wir wollen die gebrauchten Elektrofahrzeugbatterien benutzen. Beispielsweise nach 4, 5 Jahren First Life von zum Beispiel einer Tesla oder BMW i3 Batterie im Fahrzeug. Was passiert danach damit? Das haben wir dann verfolgt, haben dann aber gemerkt, es gibt zurzeit gar nicht genügend Elektrofahrzeugbatterien auf dem Markt, weil einfach die Elektromobilität noch nicht so weit ist. Wir hoffen zwar alle, dass sie schneller anläuft und besser anläuft, aber gerade sind es einfach noch nicht genug Batterien. Von daher ist die 2. große Quelle, die wir derzeit für Batterien benutzen, die sogenannten New Life Batterien. Das bedeutet Batterien aus der Überschussproduktion. Das bedeutet, wir haben große Verträge mit Automobilherstellern, die zu viel Batterien gerade produzieren, weil die Elektromobilität nicht so anläuft, wie wir uns das gerade denken und generell bei Produktion auch immer ein gewisser Ausschuss entsteht. Und deshalb benutzen wir genau diese Batterien und deshalb können wir auch auf jede dieser Batterien 10 Jahre Garantie geben, weil es eigentlich neuwertige Batterien sind, die bis jetzt noch nie im Fahrzeug integriert waren.
Also, aha, das ist ja dann so ein bisschen eine Veränderung. Das sind ja dann keine ausrangierten, sondern einfach neuwertige Batterien, die ihr dann teilweise nutzt. Ja, okay.
Genau, das ist natürlich auch eine nachhaltige.
Zwangsläufig einfach auch nur.
Interessant.
Exakt. In der Zukunft wollen wir es tatsächlich auch wieder ein bisschen ändern, dass wir dann auch wieder gebrauchte Fahrzeugbatterien benutzen können. Mhm. Aber solange es die noch nicht gibt und noch nicht genügend auf dem Markt verfügbar sind, benutzen wir Überschusskapazitäten. Und das sind derzeit auch 95% unserer Batterien, die wir in die Speichersysteme einbauen.
Okay. So, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es euer Ziel, ja so viel Leistung bereitzustellen, dass ein Kohlekraftwerk ersetzt werden kann. Das ist natürlich eine genauso ambitionierte wie mutige Idee. Wie seid ihr denn darauf gekommen?
Wir sind ja ein Aachener Startup und wenn man nach Aachen fährt, fährt man häufig, nicht immer, aber meistens von Köln nach Aachen und fährt auf der A4 und sieht dann auf der rechten Seite dieses Riesenkraftwerk Weißweiler. Mhm. Und dann war die Idee dazu zu sagen, okay, wie viel Leistung hat denn eigentlich dieses Kraftwerk? Kann man das nicht mit den Batterien, die wir verwenden, quasi ersetzen? Und so ist das dann entstanden und das ist natürlich auch eine Motivation, weil mit allen Leuten, mit denen wir hier bei Voltfang zusammenarbeiten, die Motivation ist nicht, einen Euro mehr zu verdienen, sondern wir wollen die Nachhaltigkeit nach vorne bringen, wir wollen die Energiewende schaffen, nach vorne bringen und deshalb ist das natürlich auch nochmal eine Motivation, wenn man wirklich so ein Ziel vor Augen hat und dann sagt, okay, bis 2030 Weißweiler. Wir haben auch tatsächlich noch kleinere Ziele, die da davor anstehen. Das bedeutet beispielsweise dieses Jahr wollen wir Grube Fortuna ersetzen. Das ist ein kleineres Kraftwerk. Das bedeutet, wir haben quasi kleine Step-by-Step-Ziele. Aber ja, 2030 wollen wir dann die gesamte Leistung des Weißweiler Kraftwerks ersetzen. Und es ist das zweitgrößte Kohlekraftwerk Europas. Also haben da ziemlich ambitionierte Ziele.
Wie sind denn da so die Rückmeldungen von Weißweiler selbst? Also habt ihr schon mal mit denen darüber gesprochen? wissen die, was auf sie zukommt oder sind die da offen für oder gar keine Vorstellung davon?
Die haben ja ihre Ziele, wie sie aus der Kohle aussteigen müssen. Das heißt, die sind ja schon mal gesetzt. Mal gucken, ob das jetzt so kommt. Ich hoffe, dass es so kommen wird, aber das ist nochmal ein anderes Thema, dass die Ziele dann auch dementsprechend eingehalten werden. Aber tatsächlich werden wir bald eine Führung im Kohlekraftwerk Weißweiler machen, um einfach nochmal ein bisschen das Bewusstsein zu schaffen, was wir hier eigentlich aufbauen mit Voltfang und wie viel Leistung und wie groß eigentlich so eine Leistung von 2 Gigawatt ist. Mhm. Deshalb wollen wir da mit der gesamten Truppe einmal vorbeifahren.
Mhm. Ja, es geht doch schon mal gut.
Okay. Ja, kommen wir mal zu dem Prozess. Wie läuft und funktioniert denn das alles? Wie kann man denn aus einer alten E-Auto-Batterie Energiespeicher machen und welche Technologien, also es sind natürlich Energiespeicher, aber eben für eure Bedürfnisse und welche Technologien kommen dabei zum Einsatz?
Hauptsächlich sind es Lithium-Ionen-Batterien, die bei Fahrzeugen verwendet werden. Das sind zwei Hauptbatterietypen, die verwendet werden. Und wenn wir die bei uns bekommen, das sind nämlich NMC und LFP-Batterien, das ist, geht dann ein bisschen in die Technik, auf die genaue Zusammensetzung dort rein, aber das sind quasi die Hauptbestandteile. Und dementsprechend, wenn wir die Batterien bekommen, werden die bei uns erstmal getestet, um zu gucken, okay, wie lange hält denn so eine Batterie eigentlich noch? Weil, wie schon erwähnt, wir geben 10 Jahre Garantie, gehen aber eigentlich von 15 Jahre Restlebensdauer aus. Das heißt, wir müssen auch wissen, dass da noch viel drin steckt. Nach dem Testing werden die dann bei uns in der Produktion produziert, alles hier in Aachen. Tatsächlich bin ich ja auch gerade noch im Umzug, weil wir alle im Umzug, ziehen gerade in eine neue Produktionshalle bei uns bei Aachen Rote Erde. Und dann werden die Batterien dementsprechend in unsere Container oder in unsere Racks reingebracht. Das kann man sich dann so vorstellen, so ein Rack, das sieht so aus wie circa wie so ein Serverschrank, die Größe, das wird dann dementsprechend hier bestückt und dann zum Kunden ausgeliefert. Und mittlerweile bestücken wir auch ganze Container. Das bedeutet, wir haben da wirklich sehr, sehr große Kapazitäten, die wir mittlerweile hier produzieren und dann auch in den Markt drin unseren Kunden anbieten.
Ja, jetzt wollen wir nochmal so ein bisschen nachfragen, welche Kriterien eigentlich erfüllt sein müssen, damit ihr sagt, wir können mit den Batterien was anfangen. Ne? Also jetzt hat sie am Anfang schon erklärt, dass es jetzt auch viele neuwertige aktuell sind, aber vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen abstecken, was quasi erfüllt sein muss, damit ihr sagt, wir können damit arbeiten.
Ja, das ist ein bisschen das Problem unserer Branche derzeit, weil wir von der Batterietechnologie noch sehr, sehr wenig Standardisierungen haben. Bedeutet, jeder Hersteller bringt seine eigenen Batteriepacks in den Markt, der bringt seine eigenen Batteriemodule in den Markt. Die sehen alle unterschiedlich aus, haben alle unterschiedliche Spannungen. Langsam nähert sich das Ganze zum Glück einer Art Standardisierung an, dass die meisten Batteriemodule, die wir verwenden oder generell auf dem Markt sind, derzeit eine einheitliche Größe und einheitliche Spannung bekommen. Aber das ist tatsächlich auch das Besondere bei uns, dass wir diese unterschiedlichen Arten an Batterien alle verwenden können. Also wir können derzeit 80% aller Batteriemodule, die draußen auf dem Markt sind, für unsere Speichersysteme verwenden, weil wir ein Konzept entwickelt haben, was relativ gut individuell anpassbar ist und trotzdem von der Produktionslinie und von den Produktionskapazitäten sehr schnell angepasst werden kann. Also das ist so ein bisschen den Spagat, den wir als Unternehmen machen müssen, dass wir auf der einen Seite auch kleinere Batches an Batterien aufnehmen können, also adaptiv sein, auf der anderen Seite natürlich auch skalieren müssen und dementsprechend eine standardisierte Produktion voranbringen. Und genau diesen Spagat machen wir gerade und der gelingt uns relativ gut.
Okay, im Vorfeld haben wir da mitbekommen, dass ihr eure Speicher in ein virtuelles Kraftwerk integriert. Kannst du uns erklären, was ein virtuelles Kraftwerk ist und wie dann eure Speicher darin eingebunden sind?
Virtuelles Kraftwerk ist erstmal ein breit gefächerter Begriff. Vielleicht fange ich erstmal vorne an, weil wir an sich mit der Energiewende gerade Batteriespeicher absolut benötigen. Wir bekommen immer mehr erneuerbare Energien rein. Das bedeutet immer mehr Fluktuation im Markt und immer wandelnde und variablere Strompreise. Das merkt man, war jetzt erst letztens wieder vor 2-3 Wochen, dass wir extrem hohe Strompreise zwischenzeitlich hatten. Das ist daraus zu folgen, dass einfach sehr, sehr viel erneuerbare Energien in das Netz einspeisen und da wenig einspeisen zu der Zeit und dadurch durch eine Dunkelflaute extrem die Preise nach oben gedrückt werden. Das ist die eine Auswirkung, aber auf der anderen Seite haben wir noch die andere Auswirkung, nämlich dass wir immer mehr erneuerbare Energien zu manchen Zeiten haben und dadurch die Strompreise negativ werden. Das bedeutet, wir haben auf der einen Seite extrem günstigen Strom zu manchen Zeiten und auf der anderen Seite extrem teuren Strom zu manchen Zeiten. Und genau dieser, genau der Schlüssel dazu sind Batterien, die den günstigen Strom zu den Zeiten, wo die Sonne scheint, wo der Wind weht, einspeichern und dementsprechend diese dann zu den Zeiten, wo der Strom extrem teuer ist und wir gerade keine Erneuerbaren haben, wieder ausspeichert. Und genau das machen unsere Batteriespeicher, dass die zu den Zeiten das einspeichern und zu anderen Zeiten ausspeichern. Weil wir haben häufig das Problem derzeit, dass viele Unternehmen gucken auf sich selber. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier als Wolfgang GmbH beispielsweise einen Batteriespeicher installiere und eine PV-Anlage auf dem Dach habe, dann speichere ich immer zu der Zeit ein, wo die Sonne gerade scheint, weil es für mich gerade am günstigsten ist, dies zu machen. Wir gucken aber als Voltfang oder als generelles Unternehmen nicht auf den gesamten Strommarkt. Und wenn wir auf den gesamten Strommarkt gucken würden, dann wären vielleicht die Zeiten, zu denen wir unseren Batteriespeicher beladen, ganz andere Zeiten, weil das Netz gerade Strom braucht oder Strom verbraucht. Das bedeutet, wir müssen über unseren Tellerrand als Unternehmen hinweg gucken und müssen uns den gesamten Strommarkt angucken und gucken, wie die Preise derzeit dort sind. Und genau das machen wir mit dem sogenannten Voltfang Energy Trader, dass wir zu den günstigen Zeiten an der Strombörse den Strom kaufen und zu teuren Zeiten den wieder verbrauchen. Und das quasi als gesamtes Netzwerk von verschiedenen Batteriespeichern zusammen integriert, die das dann gemeinsam machen und gemeinsam an der Strombörse teilnehmen. Und so als Marktteilnehmer quasi komplett agieren.
Okay.
Hey, spannend.
Ja, wirklich spannend.
Ja, das so zu lauschen. Ja, was arbeiten denn eigentlich so für Leute bei euch? Wie ist da das Spektrum?
Generell relativ jung geprägt, muss man sagen. Wir sind vor 4-5 Jahren gegründet. Das bedeutet viele direkt aus der Uni, aber mittlerweile ist da auch vor allem in den letzten 2 Jahren noch mal sehr viel Erfahrung mit reingekommen. Weil, das kennen wir aus der Anfangszeit, man hat sehr viel Energie, man geht in sehr viele verschiedene Richtungen, man macht aber natürlich auch Fehler, die man eigentlich nicht machen würde. Also haben wir gesagt, wir wollen Leute reinholen, die auch viel Erfahrung haben. Deshalb haben wir beispielsweise dem ehemaligen Produktionsleiter und Head of Sales abgeworben von Aixtron, einem Chiphersteller hier aus Aachen, wo wir quasi diese Leute mit Erfahrung dann ins Board holen. Generell ist es aber auch so, dass wir sehr ingenieurslastig geprägt sind, sage ich mal, was auf der einen Seite sehr gut ist, weil wir viele Innovationen mit in den Markt bringen. Auf der anderen Seite vom Verhältnis Frauen, Männer müssen wir da noch ein bisschen was tun tatsächlich. Okay. Das ist mit dem Standort Aachen mit ingenieurswissenschaftlichen Spektrum tatsächlich sehr, sehr schwierig. Wir geben unser Bestes, aber müssen da tatsächlich noch besser werden.
Ja, gibt noch zu wenig Frauen in den Ingenieur.
Das sagen wir ja auch immer wieder.
Da arbeiten wir ja auch immer sehr, sehr dran. Naja, gut.
Exakt. Obwohl sich das tatsächlich bei uns zumindest aus dem Studium Maschinenbau RWTH Aachen ein bisschen gewandelt hat, dass da, als ich angefangen hatte damals, waren irgendwie die Quote 7% und als ich aufgehört habe, eher, glaube ich, um die 20% oder so. Also ja, da merkt man schon, es hat sich ein bisschen was getan.
Es tut sich was, ja klar. Kommen wir nochmal zurück in die tägliche Arbeit. Kannst du uns mal ein paar Use Cases aus der Praxis nennen? Also ich sag mal, wer sind eure Abnehmer? Mittlere Unternehmen, große, wie sind da die Einsatzfelder gestaffelt?
Ja, genau. Also der typische Kunde, also wir haben zwei große Stränge. Das eine sind Gewerbespeicher und das andere sind große Containerspeicher. Gehe ich erstmal auf die Gewerbespeicher ein. Das ist ein typischer Kunde, ist beispielsweise eine Aldi-Filiale bei uns. Aldi hat bei uns gekauft, die haben eine PV-Anlage auf dem Dach, die haben ein paar Ladesäulen und das wird quasi alles miteinander verbunden, weil wir wollen nicht nur unseren Batteriespeicher an den Markt bringen oder haben ihn an den Markt gebracht, sondern wir haben das Ganze immer mit Energiemanagementsysteme. Das bedeutet, wir wollen das quasi ganzheitlich betrachten, dass man bei uns typischerweise als PV-Installateur den Batteriespeicher einkaufen kann, manchmal auch als Energieberater. Und dann verbinden wir den Batteriespeicher mit einer Ladesäule, mit einer Wärmepumpe und können dann mit einer PV-Anlage zusammen das Ganze alles steuern. Weil das ist das, wo ich gerade eben schon ein bisschen drauf eingegangen ist. Wir müssen den Markt flexibilisieren, was bedeutet, dass wir zu den Zeiten Strom verbrauchen müssen, wo wir ihn auch produzieren. Und dazu hilft ein Batteriespeicher enorm, weil er diese Flexibilität ermöglicht, weil man einfach Lasten verschieben kann. Aber natürlich kann man gleichzeitig auch erstmal das Elektroauto laden und kann sagen, wo jetzt der Strom günstig ist, lade ich mein Elektroauto. Und das hilft auch dementsprechend, die Energiekosten zu reduzieren. Also wir sehen das Ganze ganz umfassend, dass wir immer dieses Energiemanagementsystem mit dabei haben. Und dann, wie schon gesagt, typischer Kunde hat eine PV-Anlage, ein paar Ladesäulen und dann kann er mit uns das Ganze steuern. Das ist der eine Zweig, der Gewerbespeicherzweig. Der andere Zweig ist der Großbatteriespeicherzweig. Das bedeutet, wir setzen ganze Container auf die Freifläche, die dann beispielsweise wie eine PV-Freiflächenanlage, baut man das Ganze dementsprechend auf eine grüne Wiese und dann guckt der Batteriespeicher sich zu jeder Zeit an, ist der Strom gerade günstig oder ist er teuer? Und da kauft das auch kein Unternehmen mehr, sondern da sieht das ganze Geschäftsmodell ein bisschen anders aus. Dann haben wir beispielsweise einen Flächeneigentümer, was ein Landwirt sein kann, der verpachtet uns die Fläche. Wir bauen dort einen Batteriespeicher drauf und der Batteriespeicher wird wiederum von einem Strukturinvestmentfonds, also quasi von jemand gekauft, der nichts anderes macht, als PV-freie Flächen oder Großbatteriespeicher zu betreiben. Da sieht das dann deutlich, deutlich unterschiedlich aus, das Geschäftsmodell.
Ja, okay. Gut, aber ihr, wenn ich das so richtig verstehe, seid ihr auf allen Einsatzfeldern sozusagen tätig.
Ja, klingt für mich auch so.
Strom produzieren, Strom einkaufen, Strom lagern, Strom wieder verkaufen. Okay,
ja,
wunderbar.
So ja, exakt.
Super Geschäftsmodell.
Ja. Die Intelligenz macht es dahinter, muss man sagen, weil ein Batteriespeicher erstmal relativ dumm ist. Natürlich haben wir die nachhaltigere Alternative, weil wir einfach die Batterien wiederverwenden, aber auf der anderen Sicht, das meiste kann man rausholen, indem man mehr Ertrag auch für den Kunden generiert, indem man den Batteriespeicher so schlau wie möglich betreibt. Und deshalb haben wir da auch so viel Fokus drauf. Und die Hälfte der Ingenieure und Ingenieurinnen arbeiten tatsächlich an dieser Steuerelektronik und nicht an dem Batteriespeicher selbst.
Okay. Ja, auch spannend zu wissen, ne? Wie schätzt du denn so generell den Markt ein? Also zum einen für euer Produkt und euer System, aber auch was jetzt so Erneuerbare angeht, auch im Hinblick jetzt auf, ja, vielleicht die neue Bundesregierung. Das klingt ja manchmal alles gar nicht mehr so auf Fokus Erneuerbare. Ja, wie kommt das bei euch an?
Das ist halt das Wichtigste überhaupt, Planungssicherheit. Und das ist natürlich bei der jetzigen Lage. Ich war vor 4 Monaten in den USA mit der Wirtschaftsministerin von NRW auf einer Reise. Da habe ich gemerkt, okay, zum Beispiel Kalifornien, die drücken das Ganze noch, die wollen auf jeden Fall erneuerbar und wollen die Energiewende schaffen. Und dort habe ich auch das Signal zumindest bekommen, dass sie sehr, sehr unabhängig zum Glück argumentieren können und agieren können, als jetzt der amtierende oder der jetzige Präsident, der zum Beispiel natürlich da nicht so den Fokus drauf setzt. Das ist natürlich extrem, extrem schlecht für die, vor allem für Investoren, die in die Großbatteriespeicher investieren. In Deutschland sieht das ein bisschen anders natürlich noch aus. Ich meine, Merz hat man gehört bei dem letzten Duell. Er steht auf jeden Fall immer auch dafür, dass wir die CO2-Besteuerung bekommen und Emissionshandel machen. Das ist der richtige Schritt aus meiner Sicht, weil das die wirtschaftlichste Alternative ist, um dann dementsprechend auch die Energiewende zu schaffen. Also ich bin da positiv, dass es weiter starke Investitionen in die Richtung geben könnte oder gibt. Die Frage ist nur, wie stark und vor allem, da haben wir auch mit zu kämpfen, wie, glaube ich, jede Industrie, die Regulierungen, die sind häufig ein Thema, dass einfach PV-Anlagen, die ans Netz gehen wollen, ewig lang brauchen, damit sie genehmigt werden. Da muss man sagen, da hat sich jetzt unter dem grün geführten Wirtschaftsministerium sehr viel getan, tatsächlich bei diesen Genehmigungsprozessen, dass man die Batteriespeicher, aber auch PV-Anlagen schneller ans Netz nehmen kann. Aber nichtsdestotrotz sind wir natürlich darauf angewiesen, oder was heißt angewiesen, noch nicht mal, aber ist es besser für das Geschäftsmodell dementsprechend da auch, dass Gelder dort reinfließen, obwohl man auch sagen muss, dass Großbatteriespeichersysteme und Gewerbespeicher auch knapp an der Profitabilität gerade sind. Also wir analysieren täglich circa 10, 20 Kundensysteme bei uns. Es ist nämlich so, dass quasi Kunden bei uns eine Wirtschaftlichkeitsanalyse anfragen können, beispielsweise eine Aldi. Und dann machen wir diese gesamte Analyse und gucken uns an, lohnt sich der Batteriespeicher? Wie groß ist der Batteriespeicher? Und was spielt er nach 20 Jahren an Investment quasi wieder ein? Und da ist es so, dass 40-50% aller Batteriespeicher auch jetzt schon profitabel sind und eine Amortisation von unter 5 Jahren erwirtschaften können. Nichtsdestotrotz, mit dem zurzeitigen wirtschaftlichen Klima, haben Unternehmen häufig Angst, in größere Investitionen zu treten, weil so ein Batteriespeicher kostet auch mindestens ca. 100.000 Euro.
Ja, klar. Ja, eine Frage, die noch nicht gestellt worden ist, ist die Frage zu den Herausforderungen. Die gibt es natürlich, denke ich mir, für einen Ansatz, wie ihr ihn gewählt habt, der noch relativ neu ist, der sehr innovativ ist und vielleicht auch noch nicht so super bekannt wie die herkömmlichen Angebote, die es da gibt. Was beschäftigt euch denn da, gerade in technischer, aber auch in wirtschaftlicher Hinsicht?
Das ist auf der einen Seite natürlich, wie lange halten die Batterien, wo wir sagen, okay, wir testen jede einzelne Batterie. Wir haben sogenanntes Monitoring. Das bedeutet, wir gucken uns jede 10 Sekunden jede einzelne Zelle an und gucken, wie deren Spannung ist. Wir sind eine Ausgründung aus der RWTH und das ist unser Spezialgebiet, dass wir verstehen, wie verhalten sich die Batterien. Das ist tatsächlich da auch nochmal ein Vorteil, dass wir Automobilbatterien verwenden, weil mit den Automobilbatterien haben wir diese ganzen Sensoren schon integriert, weil die sind eigentlich dafür gemacht, dass die deutlich mehr Leistung und deutlich mehr Leistung abgeben können. Und wir zweckentfremden die und führen die quasi in Seniorenleben. Und dort werden die ganz entspannt betrieben, bei einer schönen gleichen Temperatur, nicht so viel beladen und entladen wie normalerweise, weil wenn man Automobil an ein Schnellladegerät hängt, dann ist das deutlich, deutlich stressiger für die Batterie. Und dementsprechend ist das eine der Themen, dass man das Vertrauen schaffen muss bei dem Kunden, dass sie sehen, okay, wir haben Ahnung von der Materie, wir wissen, dass diese Batterien mindestens 10, aber wahrscheinlich 15 Jahre lang halten und können das mit rüberbringen. Das ist manchmal noch nicht gegeben. Zusätzlich ist es so, dass genau dieses Thema, es wird immer sehr viel über Circular Economy gesprochen. Wir müssen unsere Rohstoffe in Europa halten. Wir müssen uns jetzt noch mehr als früher unabhängig machen von den Amerikanern, von den Russen, aber auch von den Chinesen. Und das wird tatsächlich im aktuellen Geschäftsmodell oder irgendwelchen Förderungen 0,0 reflektiert. Also es hat keinerlei Vorteile, dass wir Rohstoffe wiederverwenden. Wir haben 97% unserer Rohstoffe kommen aus Europa. Das findet man bei uns beim Climate Report, dementsprechend, den wir letztes Jahr rausgebracht haben als Unternehmen. Aber das wird nicht honoriert. Also wir müssen wirtschaftlich überzeugen, was wir auch machen. Aber wir haben keinen Vorteil davon, dass wir Rohstoffe derzeit wiederverwenden. Also da muss ich sagen, da ist auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial nach oben, was uns entsprechend helfen würde. Und natürlich, das muss man auch sagen, wir bekommen natürlich Konkurrenz aus Asien. Wir bekommen immer mehr, wie bei der PV-Industrie, immer mehr Batterien aus Asien. Ja. Batteriemodule sind extrem günstig. Wir sind circa auf dem gleichen Preisniveau derzeit wie asiatische Hersteller, weil wir unsere Batteriemodule einfach günstiger einkaufen können. Aber wenn wir uns unsere Produktionskapazitäten angucken, ich glaube, das ist mehr oder weniger klar, dass wir nicht die Strukturen aufbauen können wie ein asiatischer Hersteller, der einfach deutlich günstiger produzieren kann. Wir können es gerade noch wettmachen mit unseren Batteriemodulen, die wir einkaufen. Aber das wird in Zukunft nicht einfacher werden. Und das sehen wir auch derzeit als größte Konkurrenz und größte Challenge, dass wir auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu asiatischen Batterien sind. Mhm. Gerade klappt es gut. In der Zukunft haben wir da auch viele Strategien, wie wir dagegen vorgehen können. Beispielsweise durch einen höheren Ertrag, durch ein intelligentes Energiemanagementsystem, aber auch durch Kostensenkungen.
Gut, das heißt aber dann, oder könnte auch heißen, ihr wärt okay damit, wenn es mehr Batterieproduktion hier in Deutschland gäbe. Ne? Das meiste, was wir hier haben, kommt ja wirklich aus China.
Absolut. Also wenn wir uns umgucken, wir haben mehr oder weniger keine einzige Batterieproduktion hier. Ganz, ganz vereinzelt. Und wenn wir dort in die PV-Branche gucken, was da passiert ist. Wir hatten die Produktion hier, sie ist abgewandert. Wir müssen hier bei Batterien wenigstens dagegen vorgehen. Und da muss ich auch sagen, da klingt zwar ein bisschen doof, aber da müssen auch Subventionen fließen, weil es heißt immer, dass wir auf dem internationalen Markt einen freien Markt haben und wir uns gegen andere ausländische Produzenten durchsetzen müssen. Aber wenn Subventionen in China fließen, wenn Subventionen in Amerika fließen mit dem IRA Act, ich meine, das ist nichts anderes als Subventionen. Ja. Und dann sind wir hier in Europa und müssen quasi ohne Subventionen auskommen, ist das sehr, sehr schwierig und werden keine Industrie aufbauen müssen. Das heißt, wenn alle frei spielen würden, würde ich sagen, gerne ohne Subventionen, das wollen wir nicht. Aber wenn wir im internationalen Konkurrenz sind und die anderen dementsprechend diese Strategie gewählt haben, dann müssen wir als Europa da mitziehen, anders werden wir unsere Schlüsselindustrien verlieren.
Ja, okay. Du hattest gerade das Wort Wettbewerb in den Mund genommen. Gibt es denn hier in Deutschland Unternehmen oder Startups, die ein ähnliches Geschäftsmodell haben wie ihr, oder seid ihr im Moment sozusagen marktbeherrschende?
Also, was wir derzeit draußen im Markt sehen, sind wir natürlich marktbeherrschend. Nee, also man muss sagen, wir konkurrieren hauptsächlich gegen Neuwerte oder Neuanbieter. Second Life-Anbieter, die auch Fahrzeugbatterien benutzen, die sehen wir eigentlich gar nicht im Markt. Aber das ist auch nicht unser Anspruch. Unser Anspruch muss sein, dass wir besser als neue Batterien sind. Also das ist auch der Wettbewerb, gegen den wir uns vergleichen. Dass wir sagen, okay, kaufst du jetzt eine neue Batterie oder kaufst du eine Voltfang-Batterie? Mhm. Und da merken wir zunehmend, dass viele Leute sich zum Glück für Voltfang entscheiden.
Ja, wunderbar.
Ja, wo siehst du euch denn so in 5 bis 10 Jahren? Was ist so deine Vision?
Das ist genau die Thematik virtuelles Kraftwerk vernetzen von Batteriespeichern an sich. Weil wir haben viel noch in der Denke, dass wir Netze ausbauen müssen, was auch mit Sicherheit der Fall ist. Wir werden, wenn wir immer mehr die Energiewende voranbringen, bedeutet das, wir elektrifizieren quasi alles. Wir elektrifizieren die Wärme, hauptsächlich mit Wärmepumpen. Wir elektrifizieren die Mobilität durch die Elektromobilität. Und gleichzeitig schalten wir noch um von konventionellen Kraftwerken auf erneuerbare Energien. Und das alles belastet das Stromnetz. Und da müssen wir gucken, wie wir weiter vorgehen. Und es ist auf der einen Seite so, dass wir immer mehr Netzausbau brauchen. Der dauert aber ewig und extrem Kosten, treibt die Kosten extrem nach oben. Und uns muss es gelingen, meiner Meinung nach, als Deutschland eine ökonomische Energiewende zu schaffen. Und da meine ich ganz bewusst, also ökologisch sowieso, aber ökonomisch, weil wir haben in Deutschland 2% CO2-Ausstoß vom weltweiten CO2-Ausstoß, Pi mal Daumen. Das ist nicht die Welt, sagen wir mal so, dass wenn das eingespart ist oder nicht eingespart, das macht den Braten nicht fett. Aber wenn andere Länder auf uns gucken, vor allem die USA und China, und sehen, hey, Deutschland hat es geschafft, sie sind jetzt bei erneuerbaren Energien und haben das Ganze wirtschaftlich geschafft, dann werden diese Länder uns kopieren. Wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir unsere 2% eingespart. Super, aber kein anderes Land wird uns kopieren. Das heißt, unsere Rolle als Deutschland muss es sein oder als Europa, das Ganze wirtschaftlich zu betrachten. Ergo, wir müssen die Kosten von dem allem, von der gesamten Energiewende niedrig halten. Und das bedeutet, dass wir den Ausbau der Netze so günstig wie möglich halten müssen. Und das schaffen wir hauptsächlich durch Batteriespeicher und da noch den Add-on, hauptsächlich durch intelligente Batteriespeicher. Wir müssen die Möglichkeiten der Digitalisierung, der Vernetzung nutzen, um dafür quasi unser Energiesystem so effizient wie möglich zu gestalten. Weil das merkt man an vielen Enden, das ist es derzeit noch nicht. Und das müssen wir schaffen. Und das ist meine Vision, dass wir als Voltfang unseren Beitrag dazu leisten, das gesamte Unternehmen sich wirtschaftlich gut aufstellen können und die erneuerbaren Energien nach vorne treiben können und wir quasi der Enabler dafür sind, dass Unternehmen das machen können und wirtschaftlich gut dastehen am Ende.
Na, dann wollen wir mal hoffen, dass das mit der Digitalisierung jetzt mal ein bisschen schneller vorangeht.
Das sagen wir irgendwie fast bei jedem Podcast.
Ja gut, aber gut. Vielleicht aber muss es auch Unternehmen wie euch geben, die als Paradebeispiel dafür stehen.
Wahrscheinlich, ja.
Und unserer Politik mal vielleicht mal ein bisschen Wind unter die Flügel machen. Das habe ich jetzt gesagt, nicht ja. Du. Also
alles gut, alles gut.
Ja.
Ich glaube, das sieht selbst die Politik so.
Ja. Das denke ich auch. Ja,
danke dir.
Roman, wir bedanken uns ganz herzlich für den Einblick.
Gerne.
War ein super interessantes Thema. Ich habe überhaupt nicht gewusst, dass es sowas bei uns schon gibt. Ich freue mich allerdings auch, dass es sowas hier gibt.
Das ist auch super.
Und wir da auch nicht hinterherlaufen, sondern mal vorauslaufen. Wir wünschen dir für dein Unternehmen viel Glück, viel Erfolg.
Viel Erfolg weiterhin.
Und dass die Rahmenbedingungen sich so entwickeln, wie ihr das braucht. Ja?
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Alles klar. Ja, wer noch mehr über Voltfang und Roman Alberti wissen möchte, der schaut in unsere Shownotes.
Ja, wer Fragen hat, gerne die Folge kommentieren oder uns an podcast@vordieidee schreiben.
Genau, und wenn ihr eine Idee habt für ein Thema, was wir aufgreifen können, auch das bitte an die gleiche Mailadresse. Wir reagieren auf jeden Fall auf eure Vorschläge.
Ja, wir sind gespannt.
Ja, ich würde sagen, dann sagen
bis
wir mal schnell Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.